rund um Nürnberg präsentiert den Run-Podcast mit Alban Imeri.
So, servus und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Run-Podcasts. Heute zu Gast Patrick Walowski, der mit seinem Unternehmen im wahrsten Sinne des Wortes ein Vorreiter in Sachen Technologie ist. Denn sein Unternehmen heißt nicht nur genauso Vorreiter Technologie, sondern treibt auch Themen wie Digitalisierung und Nachhaltigkeit für Kunden wie Siemens, Brose oder die GfK voran. Schön, dass du da bist, Patrick. Hi.
Vielen Dank, dass ich da sein darf.
So, ein kurzer Hinweis an dieser Stelle. Unsere Werbepartner vom Imperial in Nürnberg haben sich in Kooperation mit Mercedes-Benz für die Zeit während des Lockdowns was ganz Tolles überlegt. Und zwar Imperial at Home, die High-End-Küche für zu Hause. Das Team rund um Sternekoch Alexander Herrmann hat leckere und vor allem hochwertige Menüsets zusammengestellt, bestehend aus 5 Gängen, Starter, Vorspeise, Zwischengang, Hauptgang und Dessert. Alle Feinschmecker unter euch können sich also ganz bequem zu Hause beliefern lassen und mit wenigen Handgriffen ein ganz wunderbares Dinner für eure Liebsten zaubern. Und weil dem Imperial neben Qualität das Thema Nachhaltigkeit besonders wichtig ist, werden die Menüsets natürlich nur von der neuen Elektroflotte von Mercedes-Benz geliefert. Das Ganze ist für 2 Personen ausgelegt und kostet 198 Euro. Und weil so ein Dinner mit einem leckeren Rotwein natürlich noch viel besser schmeckt, bekommt ihr bei der Bestellung via Mail oder Telefon außerdem mit dem Rabattcode RUNPODCAST eine Flasche Cuvée Noir von Emil Bauer gratis on top. Wenn ihr es euch also trotz der aktuellen Umstände zu Hause mit dem oder der Liebsten gut gehen lassen wollt, schaut jetzt bei aha-imperial.de vorbei und bucht euch euer Imperial Dinner at Home. Seit 2017 gibt es jetzt dein Unternehmen, die Vorreiter-Technologie. Ich habe es gerade erwähnt, ihr unterstützt eure Kunden dabei, die Digitalisierung voranzutreiben, aber Digitalisierung ist ja auch schon wie so ein Buzzword geworden die letzten Monate. Ne? Man hört es überall, aber was versteckt sich jetzt genau dahinter? Also was genau macht ihr jetzt, wenn eure Kunden auf euch zukommen und sagen, Patrick, wir brauchen Hilfe?
Stimmt, Digitalisierung ist mittlerweile schon wirklich zu einem Buzzword verkommen eigentlich. Wir machen tatsächlich zum Beispiel den Papierkonsum, das haben wir uns auf die Fahne geschrieben, dass wir den eben verringern können in Unternehmen. Also ein Unternehmen kommt letztendlich auf uns zu oder wir picken uns auch Unternehmen raus, wo wir sagen, mit denen möchten wir zusammenarbeiten. Und dann untersuchen wir die Prozesse, die intern laufen oder auch die mit Kunden laufen. Wo wird Papier übergeben, das unnötig ist letztendlich, dass man auch digital anbieten könnte oder auch Unterschriften, solche Sachen. Also das heißt, man nimmt dann lieber das Handy in die Hand, unterschreibt mit dem Finger, anstatt eben dann ein Papier auszuhändigen, wo dann die Unterschrift runterkommt und das wird dann abgeheftet, sowieso digitalisiert und weggeschmissen.
Okay. Ihr gehört dann wahrscheinlich auch eher so gerade zu den Profiteuren der Pandemie. Ich meine, dadurch, dass ja gezwungenermaßen Unternehmen jetzt sich digitaler aufstellen müssen, ist ja ein Unternehmen wie eures jetzt ja wahrscheinlich gefragter denn je, oder?
Absolut, ja. Also Profiteure, denke ich schon, kann man ganz klar sagen, dass wir in der Lage aktuell Profiteure sind. Wir möchten das aber auch eben wieder zurückgeben. Das ist ja genau der springende Punkt auch bei uns. Bei uns geht es nicht einfach nur darum, dass wir so viel wie möglich reinwirtschaften, sondern wir möchten auch der Umwelt und halt unserer Umgebung, Nürnberg, Bayern, Deutschland, wenn möglich auch der ganzen Welt etwas zurückgeben von dem, was wir halt eben bekommen.
Okay.
Und da suchen wir uns dann auch selbst Projekte raus, die uns letztendlich daran binden, etwas zurückgeben zu können. Wie zum Beispiel unser Projekt Ken, was wir jetzt gestartet haben. Wo es auch eben darum geht, Papier möglichst einzudämmen, also Papierkonsum einzudämmen, der nicht nötig ist.
Okay. Was würdest du sagen, welche Branchen nehmen euch jetzt vermehrt in Anspruch? Also welche Branche ist so gerade auf dem Digitalisierungszug, dass du sagen, zeichnet sich da irgendwas ab, dass man sagt, okay, die geben da extrem Gas und die anderen eher nicht?
Bei uns ehrlich gesagt nicht, nein. Okay. Also ich könnte jetzt keine Branche nennen, bei der es jetzt wirklich vermehrt dazu kommt, also wir haben alles Mögliche aktuell bei der Digitalisierung, also vom Logistikunternehmen über Ärzte, Restaurants, ist alles dabei.
Ja, vor allem Ärzte-Thema wahrscheinlich gerade spannend, ne? Die versuchen ja durchaus den Kontakt, den sie ja eh schon haben, wahrscheinlich dann so ein bisschen auszulagern.
Ja, absolut. Aber von der anderen Seite sind sie auch eher dann konservativ eingestellt, was sowas angeht, weil aktuell ja auch dieses Thema in den Medien ja auch breit getreten wird mit dieser digitalen Patientenakte. Mhm. Das heißt, die sind da sehr zurückhaltend, was Ärzte angeht. Die warten lieber auf den Staat, der uns letztendlich dann durch diese ganze Misere führt, als dass sie dann selber irgendetwas in die Hand nehmen, weil sie auch nicht wissen, was sie tun können, was auch rechtlich bindend ist für die. Das ist immer das Problem aktuell.
Okay. Glaubst du, dass jetzt, ich nenne es mal einfach so Digitalisierungshype, der gerade so ein bisschen durchgeht, glaubst du, dass da jetzt viele aufgewacht sind und auch den Sinn dahinter verstehen und sagen, okay, wir müssen uns digital aufstellen, oder glaubst du, dass sowas dann auch irgendwie dann mal wieder verfliegt, wenn sich die Situation rund um Corona mal hoffentlich bald wieder beruhigt hat, dass dann alle sagen, okay, wir gehen da wieder zurück und dass das dann so ein bisschen verfliegt?
Das ist eine sehr interessante Frage. Also ich mache mir auch oft Gedanken dazu und ich spreche auch mit vielen Leuten darüber. Ja. Es ist also gefühlt so eine 50-50-Sache aktuell, wenn ich jetzt in Gedanken das durchspiele, mit dem ich jetzt schon alles darüber gesprochen habe. Meiner persönlichen Meinung nach haben wir keine andere Wahl. Also auch das mit dem Coronavirus, denke ich nicht, dass das jetzt einfach von heute auf morgen wieder alles verschwinden wird.
Ja, klar.
Das heißt, uns steht mindestens noch ein Jahr, wenn nicht sogar noch mehr Jahre eben bevor mit diesem Coronavirus. Das heißt, wir müssen uns da schon digital aufstellen und uns vorbereiten auf so eine Situation wie den Lockdown aktuell.
Ja. Woran liegt es jetzt generell, dass wir da so hinterher sind bei so einem Thema?
Bei der Digitalisierung?
Ja, wie in Deutschland jetzt mal generell gesprochen.
In Deutschland, ja, wir in Deutschland sind ja überhaupt der größte Papierkonsument in Europa.
Ist das so?
Ja, okay. Das ist leider so. Ich glaube, wir sind auf Platz 4 weltweit und in Europa weitführend.
Okay.
Also wir haben irgendwie 250 Kilogramm pro Kopf im Jahr, wenn ich mich recht entsinne. Und ja, ich glaube...
Was, 250 Kilogramm
pro Kopf? 250 Kilogramm pro Kopf im Jahr. Ja, das muss man sich mal vorstellen. 250 Kilogramm Papier pro Kopf im Jahr.
Das kann doch nicht sein.
Doch, das ist Wahnsinn. Jahaja zum Beispiel 70.
Okay.
Also das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht tatsächlich.
Ja, Wahnsinn.
Du musst dir mal vorstellen, was sind 250 Kilogramm?
Absolut, ja. Das ist verrückt.
Ja. Das ist verrückt, ja. Unsere Papiertonnen bei uns in der Straße, zum Beispiel, wo wir wohnen, die sind jedes Mal, wenn die geleert werden, einmal im Monat, sind die rappelvoll. Alle. Es gibt keine Ausnahmen.
Ja, woran liegt es deiner Meinung nach?
Meiner Meinung nach haben wir tatsächlich, also wenn man sich wenn man sich das anschaut, was da vor allem weggeschmissen wird, ist das meistens Kartonage, also Versand.
Ja.
Und und das ist auch dickes Papier, das heißt, das kann man nicht einfach irgendwie wegzaubern. Ja. Das ist schon...
Soll ich dir sagen, was ich glaube, die größten Papiersünder unter allen sind?
Ja, erzähl's.
Die Studenten.
Die Studenten.
Eigentlich sollte man ja meinen, dass genau die Studenten jetzt eigentlich die digital Affinen, so die Digital Natives auf Neudeutsch sind.
Ja.
Aber wenn ich dann sehe, wie die dann ihr 400-Seiten-Skript Papier für Papier ausdrucken und dann mit in die Uni nehmen und mit so fetten Ordnern dann rumlaufen. Das macht wahrscheinlich schon einiges aus.
Absolut.
Diese 250 Kilo müssen ja irgendwo herkommen.
Das glaube ich auch, ja. Also absolut. Wenn es tatsächlich so viel ist in der Uni, dass die Studenten noch so viel Papier benutzen. Ich zum Beispiel kenne viele Studenten, die irgendwas mit der IT studieren. Ja? Und da passiert es eher selten, dass da jemand tatsächlich mit seinem Leitsordner um die Ecke kommt. Ja, also klar. Die haben dann, keine Ahnung, ihre Tablets oder sonst irgendetwas.
Ja gut, beim IT-Student sollte man das auch voraussetzen.
Dass ganz genau. Aber
Affinität
wie das
zu solchen Themen da ist. Ne?
Genau, aber wie das jetzt bei anderen ist, klar, kann gut möglich sein. Also ich würde das jetzt überhaupt gar nicht ausschließen. Mhm. Weil wenn da wirklich so viele Leitsordner dabei rumkommen bei einem Studium, und was machen die dann damit? Wegschmeißen, wenn sie fertig sind.
Ja, ich glaube, wobei jetzt noch ein anderes Beispiel fällt mir auch noch ein, so typisches Kundengespräch oder mit einem Kollegen oder so, wenn dann irgendwie eine Idee mal präsentiert wird, ne, dann wird sich ja auch meistens irgendwie so ein leeres Blatt Papier mal geschnappt, dann werden da so gefühlt drei Striche skizziert, um die Idee zu veranschaulichen, zu visualisieren, und dann wird es direkt weggeschmissen.
Ganz genau. Und das passiert sehr oft, also vor allem im Büroalltag musst du dir vorstellen, klar, dass das wirklich sehr oft passiert.
Ja.
Vor allem, ich muss es leider sagen, mit der älteren Generation, jetzt nicht generell, aber halt, es gibt viele, die sich einfach sträuben dagegen. Die wollen jetzt kein Tablet in die Hand nehmen, um es da drauf zu zeichnen oder ans Whiteboard zu gehen oder sowas. mögen sie einfach
das
nicht.
Das ist doch, also das ist so tief verwurzelt bei den Leuten seit so vielen Jahren. Kriegt man das überhaupt raus aus den Leuten? Vor allem aus der Generation,
dass man sagt, hey,
anstatt dir was aufzuschreiben, schnapp dir doch mal ein Tablet oder ein Laptop.
Wie gesagt, ich hoffe es. Also also ich glaube nicht, dass wir wirklich jeden auf den Digitalisierungszug mitnehmen können. Yeah. Also das glaube ich nicht. Es wird immer welche geben, die sagen, nein, das mag ich nicht, das habe ich schon immer so gemacht und das will ich einfach nicht so benutzen.
Ja, ja.
Ist leider so.
Ja. Neben dem Thema Umweltschutz bist du ja auch ein Verfechter vom Datenschutz.
Ja.
Und ein Zitat von dir, also ich zitiere dich hier mal, wenn die Menschen wüssten, was mit ihren Daten passieren kann, würden sie vorsichtiger sein.
Ganz genau.
Was sagst du jetzt solchen Menschen, die sagen, Thema Datenschutz interessiert mich nicht? Was kann da denn passieren?
Puh, was kann denn da passieren? Also letztendlich nichts Schlimmes. Also das heißt, im schlimmsten Fall hat die FBI in USA alle deine Bewegungsdaten und die analysieren das Ganze mal und schauen, okay, ob der Alban jetzt ein guter ist oder nicht.
Okay.
Aber Spaß beiseite, also es ist schon letztendlich eine Form von Lenkung mittlerweile schon da bei diesen Daten. Also es werden Menschen gezielt mit Werbung oder auch mit Marketingmaßnahmen politisch in eine bestimmte Richtung gelenkt. Mhm. Dadurch, dass sie halt eben bestimmte Affinitäten zeigen und eben da durchs Tracking und so weiter eben diese verfeinert werden können.
Also siehst du auch einen Mehrwert teilweise darin? Also, weil ich meine, personalisierte Werbung wird ja von vielen auch als angenehm wahrgenommen.
Ja.
Wenn ich nicht einfach ganz zufällig irgendwas ausgespielt bekomme, sondern tatsächlich das, worüber, also was ich gegoogelt habe, oder gibt zwar keiner zu, was abgehört wurde, weiß man ja nicht so genau, ob das so ist oder nicht, zumindest kommt es mir oft so vor, aber viele empfinden es ja doch als angenehm, wenn sie dann irgendwie personalisierte Werbung bekommen.
Ja, das ist auch gut so, das kann ja auch beibehalten werden, aber müssen wirklich 150 verschiedene Unternehmen dahinter stehen? Müssen wirklich 150 Unternehmen an nochmal 10 oder 20 weitere Unternehmen diese Daten weiterreichen und damit die das dann nochmal weiterreichen, ist das wirklich nötig? Also ich denke nicht.
Ja.
Also das ging vor 20 Jahren auch schon, in Anführungszeichen, mit der personalisierten Werbung, zwar nicht in dem Maße wie jetzt es wurde auch nicht eben so viel mit den Daten herumgeworfen. Analysierte Werbung, personalisierte Werbung, Mann. Entschuldigung, personalisierte Werbung, ja, macht auch Sinn, aber man muss ja die Daten, die man dann zusammen hat von dieser einen Person, dieses Profil, muss man ja auch nicht unbedingt verkaufen.
Mhm.
Ich meine, ich weiß, dass das Geld bringt. Das ist mir schon klar. Und so funktionieren diese ganzen Unternehmen.
Ja,
indem
klar.
sie die Daten verkaufen, haben sie noch mehr Geld, um halt eben noch mehr Daten crawlen zu können. Oder halt eben durch die Profile der User noch mehr Daten herzuholen.
Mhm.
Aber man könnte das auch abschneiden irgendwo, meiner Meinung nach, und sagen können, okay, ich habe hier personalisierte Werbung für dich, aber du wirst nicht im gesamten Internet damit verfolgt. Und ich gebe das weiter an alle möglichen. Mhm. Also ich denke schon, dass man irgendwo einen Schnitt machen sollte bei dieser ganzen Sache.
Ja. Du selber nutzt ja genau wegen dem Thema Datenschutz ja auch nicht Google, ne?
Ja.
Sondern?
DuckDuckGo.
Okay, erklär mal, was ist DuckDuckGo?
Das ist eine Suchmaschine wie Google.
Okay.
Mittlerweile haben die auch Apps und alles Mögliche auf den Markt gebracht.
Ja, ja.
Und da geht es einfach darum, dass der User einfach nicht getrackt wird. Weil bei Google in der Suche ist es ja auch so, noch bevor du auf die Seite kommst, die du aufrufen möchtest, weiß ja Google schon, wo du hingeklickt hast. Also die speichern ja das alles.
Ja.
Und das Gleiche gilt ja für YouTube, das Gleiche gilt ja für alle anderen Produkte, die Google anbietet, ja genauso. Oder deine E-Mails. Jeder, der einen Gmail-Account hat, der gibt offen alle Inhalte seiner E-Mails an Google weiter.
Mhm.
Das kann man auch gar nicht unterbinden, weil Google sozusagen dann der E-Mail-Surfer auch ist, der nimmt die Daten entgegen.
Ja, ja.
Und was sie dann damit machen, ja, es steht in den Datenschutzbestimmungen drin, dass sie das dann nicht weitergeben und auch nicht analysieren. Aber ich weiß zum Beispiel, dass vor knapp 10 Jahren gab es ja auch schon ein Riesenthema darüber, eben mit Gmail.
Mhm.
Und da waren die sich nicht so sicher, ob die das jetzt analysieren wollen oder nicht.
Okay.
Das kam ja erst nach einem Riesenaufschrei, dass sie gesagt haben, okay, dann machen wir es eben nicht.
Ja, ja, ja.
Also,
ja,
wenn man die Firmen nicht in ein bestimmtes rechtliches Raster reinsteckt, dann artet das einfach aus.
Ja, klar, klar. Ja, Google stand ja auch sehr oft in der Kritik, aber genauso eben Facebook, ne? Also Social Media ist ja auch, was Datenschutz angeht, so ein Thema. Was da aber ist, also die Daten werden ja freiwillig hergegeben.
Ja.
Also das ist ja meiner Meinung nach das Problem dahinter, dass es werden ja keine Daten erzwungen. So Facebook kommt ja nicht und zerrt den Leuten die Daten raus, sondern die Leute gehen gerne raus und sagen, hey, übrigens, ich wohne hier und ich bin mit ihr verheiratet und hier war ich auf der Schule und am besten markiere ich noch meinen Wohnort auf Facebook.
Und hier noch die Bilder von meinem Hund und von den drei Kindern. Genau. Ja, genau, damit auch Facebook die nächste Generation schon kennenlernt. Das ist super Sache.
Genau. Findest du das jetzt schlimmer oder besser?
Schlimmer als Google.
Weil es sind ja nicht dieselben Daten. Also bei Facebook sind es ja mehr persönliche Infos und bei Google ist es ja mehr so das Kaufverhalten oder was googelt man? Irgendwelche Symptome oder was man da alles googelt.
Man googelt so ziemlich alles. Man googelt
so ziemlich
alles. Man fängt bei Google normalerweise immer an. Ich meine, du gehst ja nicht auf Facebook und fragst dann in die Runde, ey, ich suche nach einer Lösung für, ich weiß es nicht, für meinen Husten. Ja, machst du ja nicht so. Du gehst bei Google rein und schreibst, was mache ich bei Husten? weil da kriegst du auch sofort eine Antwort im Gegensatz zu der anderen Variante. Ja. Facebook ist ein zweischneidiges Schwert meiner Meinung nach. Ja. Also Facebook an sich ist, glaube ich, gar nicht das Problem, sondern das Unternehmen Facebook ist das Problem, weil Facebook nicht nur Facebook betreibt, sondern auch Instagram und WhatsApp und Oculus gekauft hat und solche Sachen. Und die haben eine Monopolstellung. Und die haben dann somit nicht nur eine Monopolstellung im Internet, sondern auch eine Monopolstellung auf die Daten seiner Nutzer. Mhm. Und obwohl die immer wieder behaupten, dass sie diese Profile zwischen Facebook, Instagram und WhatsApp nicht zusammenführen, ich persönlich glaube denen das einfach nicht. Ja. Die haben einfach zu große Möglichkeiten. Also wenn man sich das überlegt, dass du Zugriff hast auf alle möglichen Daten von einem Nutzer, der bei Facebook zur Verifizierung seines Accounts seine Handynummer hinzugefügt hat und die gleiche Handynummer finden die bei WhatsApp mit, ich weiß nicht, wie viel Millionen Zeilen an Chatverlauf. Da kribbelt's doch unter den Fingern. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass sie das nicht machen. Kann ich mir nicht vorstellen.
Okay. Wie kriegt man das jetzt in die Köpfe von den Leuten? Wie sensibilisiert man jetzt Menschen für Datenschutz?
Es muss klar gemacht werden den Leuten, was das für Konsequenzen hat. Mhm. Also letztendlich, wenn du jetzt die Bilder von deinen Kindern auf Facebook hochlädst, Facebook ist ein extrem schlaues, also auch unter KI-Bedingungen ein extrem schlaues Netzwerk. Die untersuchen alle Bilder, die untersuchen alle Kommentare, die untersuchen alles und bringen das in den richtigen Kontext um dieses Profil herum, um dich herum, um deine Kinder herum und so weiter. Und das Gefährliche daran ist, dass auf diese Daten theoretisch auch Hacker Zugriff hätten. Also wenn sie deinen Account hacken oder andere Accounts hacken um dich herum, dann haben die Zugriff auf diese ganzen Informationen. Mit wem warst du wo? Wann warst du in einem Restaurant oder solche Sachen? Und das ist, glaube ich, das Gefährlichste überhaupt an zentralen Datensammelstellen. Mhm. Dass wenn man diese eine zentrale Datensammelstelle gehackt hat, hat man eigentlich alles. Mhm. Und man hört immer wieder, dass irgendwelche Systeme gehackt wurden. Permanent. Letztes Jahr war es ja zum Beispiel auch dieses neue Gesundheitssystem, diese Gesundheitsakte. Da wurde ja auch 20 Millionen Datensätze, wenn ich mich recht entsinne, sind da geleakt aus der Datenbank. Welche Datensätze das sind, wissen wir auch gar nicht. Also, was da jetzt drin stand.
Kommt das nicht eher verhältnismäßig selten vor, dass Profile direkt gehackt werden von Facebook?
Eben, also Profile zu hacken, also jetzt zum Beispiel dein persönliches Profil macht eher wenig Sinn. Aber die Masse würde dann schon Sinn machen, wenn man sagt, ich möchte jetzt herausfinden, was die Menschen in Bayern oder in Nürnberg eher machen als die in München. Und man hätte Zugriff auf diese Daten, da wäre man wieder bei diesem Punkt dieser politischen Führung, dass man die Menschen letztendlich dazu hinbringen kann, etwas zu machen, was sie eigentlich gar nicht wollen, unterbewusst mit Werbungen oder eben nicht mit Werbung, je nachdem. Man kann ja die Plattform kann selbst entscheiden, was sie dir anbietet.
Ja. Also dass gehackt wird, klar, das ist ein Problem. Aber ich glaube, jemand, der jetzt dem das Thema Datenschutz jetzt nicht ganz so wichtig ist und du dem sagst, hey, mit deinen Daten passiert Folgendes, nämlich die Daten werden zu Marketingzwecken, zu Werbezwecken weitergegeben. Du kriegst personalisierte Werbung, die werden weitergegeben. Dann glaube ich nicht, dass das diese Leute so arg stört.
Ich glaube auch nicht. Man sieht's ja auch. Man sieht's ja auch, weil es trotzdem weiterhin passiert. Also auch in meinem Bekanntenkreis, wenn ich jemandem das erzähle oder versuche zu erklären, was mit diesen Daten passiert, dann werde ich meistens belächelt oder halt eben dann sagen die, ja, aber ich habe ja dafür was. Wenn die jetzt wirklich Daten als Bezahlmöglichkeit ansehen, verstehe ich das, aber dann muss das klar kommuniziert werden. Dann kann nicht in den Datenschutzbestimmungen irgendwo auf, wenn du es ausdruckst, diese 368 Seiten, kann dann nicht auf Seite 350 kleingedruckt draufstehen. Und übrigens, wir geben die Daten noch weiter an 180 andere Firmen. Ja. Einfach so, jedes Mal.
Ja, klar, klar.
Na, das ist der springende Punkt. Also es muss klar kommuniziert werden, was die da machen. Also dieses, ich mache jetzt hier die Tür zu und dann schaue ich mal, was ich mit deinen Daten alles anfangen kann. Mhm. Das kann so meinem Magen auch nicht weitergehen. Das ist der Wahnsinn. Ich meine, es gibt ja auch schon Unternehmen, die sich ja daran versuchen, beziehungsweise halt eben auch diesen Datenschutz aufrechterhalten wollen und halt eben auch sagen, okay, wir stellen uns da jetzt hin und sagen, nein, klar, wir brauchen bestimmte Daten für Marketingzwecken, für Analysezwecken, aber dann werden die halt nicht weitergereicht. Mhm. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt.
6 Studenten von der Friedrich-Alexander-Universität in Nürnberg sind auf uns zugekommen und haben gefragt, ob sie nicht mal ihre Idee bei uns im Run-Podcast vorstellen dürfen. Und da haben wir natürlich gesagt, klar, komm vorbei. Deswegen habe ich den Tino, Gründer von Friedrich und Elise, gleich mal zu uns eingeladen. Die 6 haben ein Lebkuchen-Business gestartet. Was es genau damit auf sich hat, hört ihr jetzt. So, servus Tino, hi.
Servus Alban.
So, Friedrich und Elise, erzähl mal, was hat es damit auf sich?
Genau, ich bin der Mitbegründer von Friedrich und Elise. Wir verkaufen eine Lebkuchen-Tasting-Box.
Okay.
Das sind 5 Lebkuchen von 5 verschiedenen Lebküchnereien aus Nürnberg.
Ja.
Das sind alles eben Elisen-Lebkuchen. Genau, also besonders feine Lebkuchen.
Okay.
Und wir haben das eben im Rahmen eines Uni-Wettbewerbs gegründet und sind jetzt stolz, sagen, unser Produkt auf dem Markt zu haben.
Der 5-Euro-Wettbewerb heißt er, oder?
Exakt, genau. Das ist das 5-Euro-Business der Friedrich-Alexander-Universität.
Okay.
Das ist ein Wettbewerb, wo Studierende die Möglichkeit haben, innerhalb eines Semesters ein Unternehmen zu gründen und ihre Produkte zu verkaufen.
Wieso 5 Euro?
5 Euro, weil man eben 5 Euro symbolisch als Startkapital hat, mit denen man dann wirklich ein Unternehmen gründen muss.
Okay, okay. Wie seid ihr jetzt auf die Idee gekommen, so eine Lebkuchenbox zu machen? Also ich find's cool, aber wie war da so der Prozess dahinter?
Natürlich ganz viel Brainstorming am Anfang. Also wir haben... Klar, jeder setzt sich hin und jeder nimmt irgendwie einen Stift und überlegt mal und schreibt ein paar Sachen auf. Und genau, jetzt wegen der Corona-Zeit haben wir gedacht, okay, was bringen vielleicht die Leute zusammen? Jetzt haben wir natürlich auch die Weihnachtszeit und dann dachten wir, okay, der Lebkuchen gerade jetzt natürlich mit Nürnberg, der Lebkuchen-Hauptstadt, bietet sich an.
Naja, klar. Wie ist jetzt euer erstes Fazit? Also wie viel habt ihr schon verkauft?
Also wir sind wirklich begeistert tatsächlich bei der Nachfrage. Wir haben bisher 370 Lebkuchenboxen verkauft und müssen auch gestehen, dass wir jetzt schon ausverkauft sind.
Okay.
Genau, läuft wirklich super an und freuen uns natürlich auch auf die Zukunft.
Mhm. Ja, Zukunft, erzähl mal, wie ist jetzt euer Plan für die nächsten Monate, Jahre?
Genau, also jetzt eben, wir sind ja innerhalb dieses Wettbewerbs sind wir tätig und der endet tatsächlich am 15. Januar.
Mhm.
Und danach können wir sozusagen privat weiterführen, dieses Unternehmen, und haben natürlich mega Bock drauf, weiterhin jetzt Lebkuchen-Tastingboxen zu verkaufen und auch 2021 dann eben weiterhin Boxen zu verkaufen.
Okay. Das heißt, wenn ich jetzt so eine Tastingbox bekomme, dann wie schaut das dann aus?
Genau, also man hat eine quadratische Box mit 5 Lebkuchen eben und öffnet natürlich da erstmal die Box und dann springt einem gleich mal unser Flyer entgegen mit einem kleinen Märchen.
Okay.
Genau. Zur Geschichte auch nochmal von Friedrich und Elise, warum der Name eben Friedrich von der Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und Elise eben von Elise Lebkuchen.
Okay, okay.
Und dann kann man sich schon durchprobieren durch die 5 Lebkuchen.
Okay. Also bleibt das jetzt beim Uni-Projekt oder habt ihr jetzt dann vor, in Zukunft irgendwie wirklich ein Unternehmen daraus zu machen?
Auf jeden Fall haben wir mega Bock, also wirklich ein richtiges Unternehmen daraus zu gründen. Gerade haben wir natürlich erst ein Produkt auf dem Markt, also diese schokolierten Lebkuchen. Und für die Zukunft stellen wir uns auf jeden Fall vor, noch weitere Lebkuchen ins Sortiment zu nehmen und eventuell auch eine Lebkuchen Do-it-yourself-Backset zu machen.
Mhm.
Und genau.
Okay. Wenn man jetzt mehr darüber erfahren will, wo kann man euch antreffen?
Auf jeden Fall checkt mal friedrichundelise.de ab oder auch gerne auf Social-Media-Plattformen wie zum Beispiel Instagram einfach mal nachschauen. Gerne liken und folgen.
Ja.
Würde uns mega freuen.
Auf jeden Fall. Coole Idee. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg, Tino.
Herzlichen Dank. Also auch vielen Dank für die Einladung.
Ja, gerne. Bis dahin. Alles Gute dir.
Servus.
Das Thema Datenschutz war ja zu Beginn des Jahres schon mal relativ präsent, als die Corona-App kam. Da hieß es ja auch, was passiert mit meinen Daten? Und da war meiner Meinung nach schon so eine gewisse Doppelmoral da, dass genau die Leute, die dann ganz unverfänglich auf Social Media ihre Daten preisgeben, dann gesagt haben, nee, nee, nee. Also zu diesen Zwecken möchte ich sie nicht rausgeben. Also das hat irgendwie gezeigt, dass das Verständnis gar nicht da ist. Also selbst wenn man es versucht, diesen Menschen zu erklären, glaube ich nicht, dass das zureichend erklärt wurde, die App, als dass die Leute dann verstehen, dass das ja für einen guten Zweck ist.
Ich glaube, es gibt aber auch noch einen ganz fundamentalen Unterschied, was die Menschen mit Datenschutz meinen. Also wenn es darum geht, Daten preiszugeben, wann ich wo war, was ich gekauft habe oder wen ich alles kenne, sind die bereitwillig diese Daten, also möchten die diese Daten bereitwillig hergeben. Wenn sie im Austausch etwas kriegen, wie zum Beispiel von Google eben, dann kriegst du deine E-Mails umsonst oder sonst irgendetwas oder halt eben die ganze Cloud, was sie da anbieten. Aber ich denke, es gibt einen Unterschied zwischen solchen Informationen und Informationen, medizinischen Informationen zum Beispiel. Da machen die Menschen einen ganz klaren Schnitt. Also auch viele, die sagen, Datenschutz interessiert mich nicht, machen da einen ganz klaren Schnitt und sagen, das will ich nicht. Ich möchte ja nicht, dass die Leute irgendetwas von mir erfahren, was ja meine medizinische Historie angeht oder irgendetwas.
Ist das so?
Das ist so.
Aber dann googeln, welche Symptome man hat. Also das widerspricht sich ja schon irgendwie zu sagen, ich möchte nicht, dass irgendjemand weiß, ob ich positiv getestet worden bin, was meiner Meinung nach so die größte Hemmschwelle ist, dass man dann irgendwie sagen müsste, ich bin positiv und dann weiß irgendjemand irgendwo in der Regierung, dass ich positiv bin. Aber gleichzeitig googelt man ja auch.
Aber da wären wir wieder bei dem Thema der Kommunikation. Es wird nicht klar kommuniziert. Google sagt nicht, ey, wenn du jetzt nach deinen Symptomen suchst, dann speichere ich das in deinem Profil ab. Mhm. Und damit ich das weitergeben kann. Ja. Diese Information fehlt. Aber wenn du dem Nutzer sagen würdest, du musst jetzt hier deine Daten eintragen, ob du Diabetiker bist oder nicht, und wir geben das weiter an Google.
Ja, ja.
Das ist der springende Punkt. Dann würden die Menschen das nicht machen. Oder sind eher zurückhaltend, was das angeht.
Okay. Ja, spannende Debatte.
Ja, ich glaube, die Debatte kann man echt lange führen.
Die kann man sehr lange führen.
Das glaube ich auch.
Was wir noch gar nicht besprochen haben, ist die Tatsache, dass ihr auch viel für Kindergärten, Kindertagesstätten, also KiGa und Kita, arbeitet. Und ich höre immer sehr oft, dass vor allem in dem Bereich, ne, also Kindergärten und auch Schulen, dass es da schon teilweise erschreckend ist, wie wenig da im Bereich Digitalisierung die letzten Jahre passiert ist und wie schlecht man da jetzt dasteht. Also, dass es da Schulen gibt, die kein funktionierendes WLAN haben und dass, wenn der Drucker nicht geht, wird der Hausmeister angerufen und so ganz wilde Stories. Ich meine, jetzt hast du ja da Einsicht. Vielleicht kannst du mal erzählen, wie ist denn die Lage momentan in den Kitas und KiGas unseres Landes?
Du hast gerade die Schulen und WLAN erwähnt. Welche Schule kennst du mit WLAN?
Keine. Es ist aber auch schon relativ lange her,
dass ich in der Schule war.
Deswegen weiß ich es nicht. Aber ich meine, dass es bestimmt Schulen gibt, die WLAN haben.
Es gibt bestimmt Schulen, die WLAN haben. Ja, lassen wir es einfach mal so stehen. Ja. Bei Kitas und KiGas ist es so, dass die sind entweder städtisch geführt oder die sind halt in irgendein Verband steht da immer drüber. Das heißt, auch wenn eine Kita oder eine KiGa tatsächlich sagt, ich möchte jetzt diese Digitalisierung bei mir voranbringen, ich möchte das Papier reduzieren, das da sowieso in dem Müll landet, nachdem ich es beschriftet habe, oder auch diese Formulare, die ausfüllen müssen. Ich meine, jeden Tag muss ein Formular ausgefüllt werden pro Kind, das in der Kita ist. Also so ein Protokoll letztendlich. Und das muss dann auch unterschrieben werden und das wird abgeheftet. Und solche Sachen zum Beispiel, die kann man super digitalisieren.
Ja.
Und das haben wir auch mit einem unserer Partner daneben auch mitgemacht.
Okay. Ja.
Aber der Widerstand von denen, die oben drüber stehen, die sagen, ja, aber wenn ich jetzt hier diese eine Kita digitalisiere, dann muss ich die anderen 10 da hinten ja auch digitalisieren. Ja, und was kostet das? Das kostet Geld?
Ja, klar.
Nein, dann lieber nicht.
Okay.
Aber dass die Papier trotzdem kaufen müssen. Ich meine, es kommt trotzdem nicht aus dem Himmel vom Himmel gefallen, ja, das Papier.
Klar,
ne?
klar.
Erstens muss man das kaufen. Zweitens sind die Menschen, die in einem KiGa oder Kita arbeiten, verpflichtet, das zu machen. Das heißt, da geht ja auch viel Zeit verloren für die. Mhm. Die müssen das permanent machen. Und wenn du denen eine digitale Möglichkeit bietest, das zumindest halb zu automatisieren oder teilweise zu automatisieren, dass man nur noch ein paar Fragen beantworten muss. Und wenn sich halt irgendwas ändert von einem Tag auf den anderen, erst dann eingreifen und sagen, okay, diese und diese Änderung war jetzt, das muss ich im Protokoll festhalten. Mhm. Ansonsten geht es halt weiter und weiter und weiter und es ist immer, ja, standardisierter sozusagen. Und damit kann man den Leuten viel Zeit ersparen. Mhm. Aber genau das ist schwierig, den Entscheidungsträgern beizubringen. Es denen nahe zu bringen, zu sagen, wie viel Geld spart man da eigentlich überhaupt ein? Weil das ist das Wichtigste für alle. Kann ich damit Geld sparen oder kostet mich das Geld?
Ja, okay. Ja. Das heißt, ist es dann eine App sozusagen, die dann die Betreuer in der Kita, in der Kiga nutzen, um dann eben organisatorische Abläufe festzuhalten oder dann auch in der Kommunikation mit den Eltern, oder?
Beides. Also für die Mitarbeiter der Kita gibt es eine Tablet-App, weil auf einem kleinen Handy war das doch ein bisschen zu wenig.
Ja, klar.
Zu wenig Platz. Und dort könnt ihr eigentlich alles organisieren, was es zu organisieren gibt. Die Verwaltung der Kita hat noch ihren eigenen Zugang zu einem administrativen Bereich eben und dann halt eben auch über Webseite, eben weil die meisten dann eben am Computer arbeiten. Und auch mit Kommunikation letztendlich in die Cloud, in Anführungszeichen, das ist nicht wirklich eine Cloud, und die Eltern haben die Möglichkeit, sich eine App runterzuladen und eben auf diese Daten zugreifen zu können. Also nicht auf die Protokolldaten, sondern zum Beispiel, wir haben heute ein schönes Bild gemalt. Und wenn dann halt eben Bilder hochgeladen werden davon, dann können sich halt die Eltern das anschauen.
Auch so Unterschriften für Ausflüge einsammeln und sowas da alles gibt. Ne? Sonst ist ja immer so, dass man irgendwie den Kids den Zettel mitgibt und der wird dann verschlammt, der kommt dann nie bei den Eltern an. Und dann steht das Kind da und sagt, du darfst nicht mit, weil deine Eltern haben nicht unterschrieben und kein Mensch weiß Bescheid, wo der Zettel ist oder was das für ein Ausflug ist oder sonst was. Ne?
Ja, also zumindest die Mitteilung, dass ein Ausflug stattfindet, ist schon mal sehr viel wert. Ja. Also es ist genau so etwas passiert sehr oft eben, dass Zettel verschlammt werden von den Kindern, von den Eltern. Überall kann dieser Zettel verschwinden letztendlich. Ja, klar, wenn du es dann in dieser App hast und die App sagt dir, du übrigens nicht vergessen, morgen ist dein Kind nicht im Kindergarten, sondern es gibt einen Ausflug.
Ja, ja.
Ob das unterschrieben ist oder nicht, ist jetzt mal wieder eine andere Sache. Aber allein, dass die Eltern informiert sind, dass da was ist, ist schon sehr viel wert.
Ja, glaube ich.
Aktuell leider nicht, wegen Corona. Also das gibt's ja alles nicht, aber genau.
Okay.
Ausflüge sind ja gestrichen.
Ja, für Schulen aber auch interessant. Ne? Ich meine, du hast ja Kinder, die zur Schule gehen.
Ja, eins.
Wie ist da so die Kommunikation? Hat jetzt irgendeine Art von Elternabend stattgefunden oder so? Habe ich jetzt gar nicht mitbekommen.
Also wir hatten ganz am Anfang des Schuljahres, hatten wir einen Elternabend tatsächlich alle zusammen. Und da ging es eigentlich auch.
Aber noch Präsenzveranstaltung.
Ja, Präsenzveranstaltung. Okay. Wir waren vor Ort, Tische, Stühle, alles war desinfiziert, die Tür war desinfiziert, damit alle reinkommen. Und zum Schluss wurde ein Zettel überreicht von einem zum anderen. Und jeder musste einmal unterschreiben mit einem und selben Stift. Also ja, es ging eigentlich nur um Corona. Bei diesem Elternabend. Was wir in Zukunft machen können, dass gelüftet wird und all diese Sachen. Und was wir halt auch mit dem Schulplan jetzt machen, also mit dem Wochenplan der Kinder.
Ja, okay.
Genau. Ansonsten gibt es kaum oder keine Kommunikation, also direkte Kommunikation mit Eltern oder mit der Schule. Man ist ja auch angehalten, dass man das Kind vor der Schule möglichst schnell abgibt, seine Maske trägt und dann wieder weg.
Sich schnell wieder verzieht.
Ja, ganz genau.
Okay. Ja, die Weihnachtsferien wurden ja jetzt auch um eine Woche vorgezogen, ne? Um jetzt auch ein bisschen aktuelle Thematik mal mit reinzubringen. Und dass kein Präsenzunterricht mehr stattfinden darf, klar, absolut verständlich, aber die Woche hätte ja noch via Homeschooling oder digitales Lernen irgendwie ja noch stattfinden können. Oder
hat sie ja auch. Hat sie ja auch. Also wir haben von der Schule jetzt Mittwoch, Donnerstag, Freitag noch Homeschooling gehabt, tatsächlich.
Okay, aber die Woche ist ja, also eigentlich wäre ja die Schule noch bis nächste Woche weitergegangen.
Eigentlich,
beziehungsweise, genau. Beziehungsweise, wenn die Folge online kommt, dann ist wahrscheinlich schon Ferienanfang. Aber jetzt, wo wir das aufnehmen, wären ja noch ein paar Tage übrig gewesen. Ich glaube, die wurden jetzt vorgezogen, ne? Dass man da.
Ja, die wurden vorgezogen, definitiv. Ja. Aber jetzt haben sie ja nochmal zu den vorgezogenen Ferien nochmal Homeschooling gemacht, 3 Tage. Mhm. Ja, also so 3 Tage vor den Ferien dann nochmal Homeschooling zu machen, weiß ich nicht, wie viel Sinn das macht, aber sie haben es gemacht, der Stoff wurde durchgeboxt, in Anführungszeichen, wird wahrscheinlich im nächsten Jahr sowieso wieder aufgefrischt, die ganzen Informationen, die da jetzt die letzten 3 Tage durchgingen.
Mhm. Wie war das bei deinem Kind mit Homeschooling? Hat das geklappt, oder?
Also Dienstagabend, sehr spät abends, dann noch am Computer gesessen, um das Ganze vorzubereiten mit meiner Großen, damit sie am nächsten Tag dann reinkommt. Und dann hat es trotzdem irgendwie nicht geklappt. Also dann
hat nicht geklappt.
Gab's dann auch ein Hin und Her mit Passwort oder ich weiß nicht genau, was dann nicht
mehr lief. Okay, selbst mit dem Digitalisierungsdad hat es dann nicht geklappt.
Ja, der Digitalisierungsdad war leider nicht vor Ort. Leider nicht vor Ort. Das war das Problem.
Ich musste übers Telefon erklären. Immer.
Ja, leider.
Genau. Okay, aber was glaubst du, wie kann man da jetzt vielleicht für die Zukunft sich besser aufstellen, wie kann man da vielleicht auch die Infrastruktur schaffen, dass man sagt, okay, zu Hause klappt das auf Anhieb bei den Kindern oder ist das ein Thema, das vielleicht auch, gut, nach Corona sagt sich immer so leicht, wird es wahrscheinlich so schnell nicht geben, aber das sich dann irgendwann widerlegt, wenn Präsenzunterricht stattfinden darf, aber irgendwie muss man ja trotzdem mal gewappnet sein, dass solche Fälle wieder auftreten und wie kann man da jetzt vorgehen als Schule, als Kita, um zu sagen, okay, man bereitet sich da gut drauf vor?
Es gibt ganz viele Möglichkeiten sogar. Also es gibt eine Schulcloud, es gibt alle möglichen, also ich habe letztens eine Liste vor Augen gehabt, kann ich jetzt leider nicht mehr wiedergeben, aber es gibt bestimmt 10, 15 Anbieter jetzt aktuell. Mhm. Also nicht nur private Unternehmen wie Microsoft mit dem Teams, sondern auch öffentliche, die eben diese Möglichkeit bieten, dass die Schulen sich digital dort anbinden, dass man nicht nur sagt, okay, ich habe ja ein Chatprogramm für alle, schreibt rein, was ihr mich fragen wollt. Mhm, man muss ja auch überlegen, nicht jedes Kind kann auf dieser Tastatur schnell schreiben oder überhaupt auf so einer Tastatur schreiben. Manche werden das erste Mal in ihrem Leben mit so etwas konfrontiert. Ja. Bisher wurde nur auf dem Handy vielleicht geschrieben, aber dann tatsächlich auf der Tastatur. Ja. Das ist schon eine Hürde für viele. Ja, und halt darüber hinaus dann halt eben auch Videochat, dass man normal halt natürlich Fragen stellen kann, aber auch eben Dokumente und Formulare teilen. Das ist ja auch ganz wichtig, dass die Kinder nicht einfach nur ein PDF-Dokument bekommen, das man dann wieder zu Hause ausdrucken muss, damit das Kind dann das ausfüllen kann. Mhm. Das macht halt wenig Sinn. Ja, klar. Und das ist nicht nur Teil vom Homeschooling, meiner Meinung nach. Also wir müssen generell die Schulen digitalisieren. Also nicht nur jetzt in der Zeit, wo wir sagen, die Kinder haben keinen Präsenzunterricht, die müssen das zu Hause machen. Es ist natürlich wieder ein ganz anderer Schuh, weil die Hürde einfach viel größer ist für diese Kinder, wenn sie alleine vor dem Computer sitzen, weil nicht jeder, wie du es gerade eben gesagt hast, einen Digitalisierungsdad zu Hause hat oder eben mit solchen Sachen überhaupt in Berührung kommt. Aber auch generell, wenn die Kinder Präsenzunterricht haben, muss man das schon mit denen zusammen üben und lernen, damit die halt eben ein Gefühl auch für diese digitalen Medien bekommen. Weil bisher, alles, was ich mitbekommen habe, haben die einen Fragebogen bisher erhalten mit der Information, was sind digitale Medien? Und das war's. Das war die ganze Übung für die Schule. Und das ist halt ein bisschen wenig, finde ich. Ja. Also da muss man schon mehr machen. Und wie gesagt, und es hat nicht nur mit Homeschooling zu tun, sondern auch mit dem Präsenzunterricht. Auch da muss man das forcieren und den Kindern näher bringen. Ja. Und wenn wir das machen, dann wird es in Zukunft kein Problem sein, auch mit dem Distanzunterricht.
Um jetzt nochmal auf die Elternschiene nochmal zu kommen, ne? Also da müsste man ja auch die Eltern so ein bisschen in die Pflicht nehmen, weil man sollte ja meinen, dass die Generation, die jetzt Kids hat, die in dem Alter sind, um in die Schule zu gehen, dass die ja eigentlich schon wissen, wie ein Laptop funktioniert und wie man sich irgendwie zu einem Zoom-Meeting oder so weiter anmeldet.
Sollte man. es gibt ganz klar auch für Weigerer, muss man auch sagen. Also es gibt Menschen, die wollen das auch gar nicht, dass ihr Kind irgendetwas digital oder im Internet macht, weil sie selber das auch nicht machen wollen.
Ja.
Weil sie sich damit nicht auskennen, weil es alles so weit weg ist und die möchten das einfach nicht. Mhm. Und wenn dann diese Kinder nach Hause kommen und sagen, hey, Papa oder Mama, wir haben jetzt hier Digitalunterricht, was soll ich tun? Und dann als Antwort bekommen zum Beispiel, das interessiert mich nicht oder ich mache so etwas nicht, dann ist halt vorbei, dann wird es schwierig für solche Kinder.
Ja.
Aber generell bin ich vollkommen bei dir. Es müssen die Eltern machen. Es müssen immer die Eltern machen. Die Eltern sind verantwortlich dafür, welche Informationen ihrem Kind zur Verfügung stehen und welche Möglichkeiten dem Kind zur Verfügung stehen.
Ja, vielleicht kann man ja als Schule nicht die Kinder, sondern die Eltern mal einladen und denen mal eine Schulung geben, wie das funktioniert.
Das wäre super.
Dass die Kinder das behalten und dann umsetzen zu Hause, ist ja, ich meine, ab einem gewissen Alter, klar, aber Grundschulkinder, denen kannst du das ja zeigen. Die verstehen das ja nicht. So, dann brauchen ja dann die Hilfe zu Hause von den Eltern. Ne?
Genau. Ja. Genau. Also das wäre ein super Ansatz, wenn man die Eltern dafür herbekommt, dass die sozusagen diese Digitalisierung vorantreiben. Fände ich persönlich toll. Die Frage ist halt eben nur, wie viele nehmen sich dann eben wieder Zeit dafür?
Ja gut.
Wir sind alle im Stress.
Das stimmt. Das stimmt. Ja, spannend, spannend. Mal sehen, wie sich das noch so weiterentwickelt. Jetzt stehen die Weihnachtstage bevor, Patrick. Machst du Weihnachtsurlaub oder kann man sich den sparen wegen den aktuellen Auflagen?
Weihnachtsurlaub, du meinst wegfahren?
Ja.
Nein, wir fahren nicht weg. Also wir haben bisher auch immer traditionell Weihnachten zu Hause gefeiert.
Okay.
Wie gesagt, wir sind ja mittlerweile zu fünft, also das ist ja schon fast wie eine Party.
Ja.
Okay. Und nee, wir bleiben zu Hause, wir feiern gemütlich.
Sehr schön.
Zusammen alle und lassen es uns gut gehen, hoffe ich.
Hoffe ich auch. Bleib gesund auf jeden Fall. Patrick, vielen Dank dir für deine Zeit.
Danke.
Ich wünsche dir und deinem Unternehmen natürlich weiterhin alles Gute und die Homeschooling-Debatte verfolge ich natürlich weiterhin. Mal schauen, wie sich das noch so entwickelt.
Oh ja, da bin ich auch gespannt.
Da sind wir gespannt. An alle Hörer da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder zu einer neuen Episode des Run-Podcasts. Bis dahin, ciao.
Tschüss.